Ja, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Bin sehr geehrt über die Einladung und möchte Ihnen als erstes einmal erklären, was auf Sie zukommt. Mein Titel heißt ja ADHS, keine Modeerscheinung. Und zuerst mal möchte ich Ihnen erklären, was ADHS überhaupt ist. Danach würde ich mit Ihnen gerne mal anhand von einigen Zahlen anschauen wollen, ob es tatsächlich eine Modediagnose ist, also etwas, was jetzt mehr da ist als früher. Dann würde ich mit Ihnen gerne schauen, was passiert, wenn man ein ADHS hat, wie entwickelt sich das, wie verändert sich das über die Zeit. Möchte Ihnen erklären, warum ich überhaupt hier beim Brain Day mit ADHS bin, also Überlegungen zur Entstehung der Erkrankung mit Ihnen teilen und möchte am Ende dann noch darauf eingehen, wie man es denn behandeln kann. Gut, ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, beinhaltet drei Kernbereiche, nämlich zum einen die Hyperaktivität, die steckt schon im Namen, die Unaufmerksamkeit, die steckt auch im Namen und den Bereich der Impulsivität. Was wichtig ist, diese Defizite, wie sie auch eben der Herr genannt hat, dienen uns zur Diagnosestellung. Das müssen, danach gucken wir, wenn wir wissen wollen, ob jemand ein ADHS hat. Natürlich gehören zu ADHS noch ganz viele andere Symptome mit dazu. Die können auch sehr kreativ sein, können sich auch manchmal sehr gut konzentrieren. Also es gibt viele Dinge, die diese Kinder auch noch aufweisen. Aber wenn wir über die Diagnosestellung sprechen, und das ist das, was ich Ihnen jetzt vermitteln möchte, dann geht es dabei vor allem darum, in diesen drei Bereichen Probleme aufzuweisen. Und wie die genau aussehen, zeige ich Ihnen gleich. Was mir jetzt nochmal wichtig ist zu sagen, ist, ADHS ist keine Kinderkrankheit. Die geht über die ganze Lebensspanne. Und es ist so, diese Symptome sind sehr beeinträchtigend, nicht nur zum Beispiel im Privaten, sondern in allen Lebensbereichen. Das heißt, Kinder oder auch Erwachsene, die haben Schwierigkeiten im Beruf, in der Schule, im Kindergarten, mit den Eltern, mit den Freunden. Das heißt, das ist etwas, was sich sehr ausbreitet, in das Leben stark beeinträchtigt, über eine längere Zeit andauert, also nicht nur eine Phase ist. Man sagt, mindestens 6 Monate muss das vorhanden sein, damit es wirklich auch sinnvoll ist, danach zu gucken und über diese Diagnose nachzudenken. So, wenn wir von Hyperaktivität sprechen, denken Sie vielleicht auch an den Zappel-Philipp, der ist ja schon vor 150 Jahren beschrieben worden. Und dieser Zappel-Philipp, der zeigt viele Erscheinungsformen, die bei ADHS-Kindern typisch sind. Also zum Beispiel sich ganz viel zu bewegen, schnell zu laufen, zu klettern. Die haben eine hohe Risikobereitschaft, die trauen sich manchmal mehr zu, als eigentlich gut ist. Deswegen haben die auch häufiger Unfälle. Aber sie sind einfach sehr aktiv, was manchmal auch schwierig ist, wenn sie zum Beispiel in der Schule stillsitzen müssen und zuhören, dann wackeln sie mit den Beinen oder kippeln mit dem Stuhl. Also das ist alles etwas, was für sie, für die Kinder sehr schwierig ist, weil es eben nicht im regelhaften Leben stattfinden sollte und auch mehr vorhanden ist als bei anderen Kindern des gleichen Alters. Auch zu dem Bereich gehört zum Beispiel gestörte Feinmotorik. Das bedeutet einfach, die Kinder haben eine krakelige Schrift, die können nicht, wissen nicht so genau, wie sie den Stift aufdrücken sollen, drücken zu fest auf oder zu leicht und dann wird es ein bisschen krakelig. Also solche Dinge gehören zur Hyperaktivität mit dazu. Wenn wir über Unaufmerksamkeit sprechen, denken Sie vielleicht an den Hans Guck in die Luft. Das ist richtig, aber es gehört noch mehr dazu. Unaufmerksam sein heißt nicht nur die Aufmerksamkeit nicht auf eine Sache fokussieren zu können, sondern man vergisst auch viel leichter Sachen. Also wenn Sie zum Beispiel einem Kind sagen, räum dein Zimmer auf und dann fängt es an, die Kiste Lego einzuräumen und stellt fest, ach, da ist ja das Teil, was ich neulich mal gesucht habe und dann fängt es an, mit diesem Teil eben das Auto zu bauen, was es eigentlich bauen wollte und vergisst ganz das Zimmer weiter aufzuräumen. Die Konzentrationsleistung ist meistens nicht so gut wie bei gesunden Kindern und sie sind einfach auch sehr leicht ablenkbar. Also häufig hat man es, wenn in der Klasse ein relativ hoher Lärmpegel ist, dass die Kinder nicht konzentriert arbeiten können und relativ schnell aus dem Fenster schauen oder mit dem Nachbarn anfangen zu sprechen und dann abgelenkt sind von ihren Aufgaben. Und das führt halt zu größeren Alltagsbeeinträchtigungen. Und die Impulsivität, das ist der Bereich, wenn wir eine Diagnosestellung machen, der meistens am stärksten und am besten beschrieben wird, weil das ein Verhalten ist, was von außen sehr stark störend wahrgenommen wird. Das bedeutet einfach, die Kinder, die schätzen die Konsequenzen nicht so gut ein, die können nicht so gut abwarten, melden sich zum Beispiel nicht im Unterricht, sondern rufen die Antwort rein, weil sie es nicht aushalten können, zu warten, bis die Lehrerin sie drannimmt. Häufig ist es auch so, dass die Eltern berichten, dass die Kinder einfach mitten ins Gespräch reinreden oder stören, damit sie dann endlich zu Wort kommen. Also das sind alles Dinge, die einfach sehr auffallen. Und diese Kinder erleben sehr starke Emotionen. Also und zwar von jetzt auf gleich. Die Stimmung kann sehr schnell schwanken. Und das ist das, was häufig auch so durch die Presse geht, dass es eher auch Kinder sind, die aggressiv sind, laut sind, viel schreien. Das tut dieser Diagnose oder diesen Kindern eigentlich nicht gerecht, weil es ein sehr komplexes Bild ist mit vielen, vielen Facetten und eher negativ behaftet ist, wenn man nur über diese eine Seite spricht. So, jetzt haben Sie vielleicht eine grobe Vorstellung davon, wie ADHS jetzt vor allem im Kindesalter aussieht. Jetzt würde ich mit Ihnen gerne mal dahin gucken, wie häufig ist das eigentlich und ist das tatsächlich so in Mode gekommen? Das ist eine Studie von Kollegen aus dem Jahr 2017, die ist im Deutschen Ärzteblatt erschienen und die Kollegen haben auf der Basis von AOK-Daten geschaut, wie häufig ist die Diagnose ADHS vergeben worden an die Patienten der AOK. Und hier sehen Sie abgetragen die Häufigkeit in Prozent und hier unten sind die Altersgruppen. Ne? Und dann sehen Sie mehrere Farben. Zum einen aus dem Jahr 2009, weiblich und männlich, aus dem Jahr 2014, weiblich und männlich und dann nochmal gesamt 2009 und 2014. Was man hier dran sieht, sind drei Dinge. Zum einen sieht man einen Geschlechtsunterschied. Also wenn man sich quasi männlich und weiblich anschaut, egal zu welchem Messzeitpunkt, es ist immer so, dass Männer deutlich häufiger gestört sind oder Jungs deutlich häufiger diese Diagnose bekommen, so rum gesagt, als Mädchen. Man spricht von einem Geschlechterverhältnis 3:1 oder manchmal auch 9:1. Da variieren die Zahlen. Was man als nächstes sieht, ist, wenn man sich die Zahlen anschaut vom Verlauf her. Man sieht einen Alterseffekt. Das heißt, im Kleinkindalter ist die Diagnose, wird sie nicht so häufig gestellt. Es steigt rasant an, wenn die Kinder in die Schule kommen. Also Vorschulalter 5 Jahre bis Grundschule. Und der Peak wird erreicht hier mit 10 bis 14 und dann sinkt es deutlich wieder ab. Ne? ADHS für Erwachsene gibt es erst seit dem Jahr 2013. Man hat schon länger darüber geforscht, dass die Störung auch ins Erwachsenenalter hineinreicht, aber anerkannt worden ist diese Diagnose erst im Alter von erst im Jahr 2013. Und das erklärt auch, warum die Diagnosehäufigkeit hier sehr, sehr gering ist. Ne? Da brauchen wir einfach nochmal neue, belastbarere Zahlen, um zu wissen, wie häufig kommt es im Erwachsenenalter tatsächlich vor. So international liegen die Zahlen um 2,8%. Und das Dritte, was ich Ihnen zeigen wollte, es war ja so ein bisschen auch meine Frage, ob es eine Modeerscheinung ist, was man hier tatsächlich sieht, ist, wenn man diese Gesamtzahlen 2009 und 2014 vergleicht, dann sieht man hier in dieser Altersgruppe, wo es häufiger stattfindet, die Diagnose häufiger vergeben wird, eine Diskrepanz, also einen Anstieg von 2009 auf 2014. Jetzt könnte man sagen, okay, ADHS ist häufiger geworden oder die Diagnose wird einfach besser gestellt oder häufiger gestellt. Ich bitte Sie, das kritisch zu sehen. Und zwar hängt es davon ab, wie häufig eine Diagnose tatsächlich vergeben wird, je nachdem, wie genau man die Kriterien anschaut. Wenn man die Kriterien sehr streng betrachtet, dann wird die Diagnose deutlich seltener vergeben, als wenn man die Kriterien relativ weich auslegt. Dann gibt es auch noch unterschiedliche Diagnosemanuale, sag ich mal. Es gibt von den amerikanischen Psychiatern eins, das heißt DSM-5 oder DSM. Das liegt jetzt in der 5. Fassung vor. In Deutschland wird meistens nach der ICD von der Weltgesundheitsorganisation WHO diagnostiziert. Das liegt jetzt in der 10. Fassung vor. Und ich habe Ihnen mal etwas mitgebracht, nämlich von dem Kollegen Thomas. Und der hat 150 Studien angeschaut und hat geguckt, wie unterscheidet sich das denn von der Diagnosehäufigkeit, wenn man unterschiedliche Diagnosemanuale miteinander vergleicht und auch unterschiedliche Nummern, also ICD-10 versus ICD-9 oder DSM-5 versus DSM-4 oder DSM-3. Wenn man da schaut, wie häufig die Diagnose vergeben wird, dann variiert das. Und wir wissen zum Beispiel, dass die ICD-10-Kriterien zu niedrigeren Häufigkeitsangaben führen gegenüber dem DSM. Ja. Das war mir ganz wichtig zu sagen, weil wenn Sie Zahlen lesen, schwanken die manchmal zwischen 3% und 10%. Und mir ist es wichtig, dass Sie es gut einschätzen können. Thomas und Kollegen, die haben geschaut über diese 150 Studien hinweg, wie ist denn die mittlere Häufigkeit, jetzt unabhängig bei Kindern und Jugendlichen, unabhängig von den Altersklassen. Und die haben gesagt, bei uns, wenn wir diese 150 Studien angucken, liegt die Prävalenz, also die Häufigkeit für ADHS bei Kindern um 7,2. Wenn es drüber ist, ist es vielleicht eine Überschätzung. Wenn es drunter ist, ist es möglicherweise eine Unterschätzung. Jetzt habe ich Ihnen mal Zahlen mitgebracht aus der ganzen Welt, ne? Zusammengefasst nach Europa, Südamerika, Nordamerika, Asien und Afrika. Und Sie sehen, die liegen hier so zwischen 4 und 5 bis hoch in Südamerika 12%. Jetzt wissen wir nicht, ist das eine Überschätzung oder sind in Südamerika tatsächlich mehr Kinder mit ADHS vorhanden? Wird da die Diagnose leichter gestellt oder nicht so mit den Kriterien nicht so genau gehandhabt? Das können wir nicht so richtig beantworten. Es scheint so zu sein, dass in den unteren Schichten oder in den ärmeren Ländern die Diagnose häufiger ist, möglicherweise aufgrund von neurobiologischen Beeinträchtigungen der Kinder durch Geburtstraumata. So genau wissen wir es nicht. Ne? Aber ich habe Ihnen auch eine Zahl für Deutschland mitgebracht, die deutlich niedriger ist als das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, nämlich 1,5 bis 3% ist das, was wir, wenn wir wissenschaftliche Studien angucken, mit einer guten Diagnosestellung anhand des ICD-10, das finden wir dann. Ja, das heißt also, eigentlich scheint die Prävalenz für ADHS nicht wirklich angestiegen zu sein. Möglicherweise wird die Diagnose besser oder gestellt oder sie wird leichter vergeben. Was genau es ist, wissen wir nicht, aber es ist wichtig, die Diagnose gut zu stellen. Wie macht man das? Es ist primär eine klinische Diagnose. Das bedeutet, dass ein Kliniker, ein Psychiater, ein Kinder- und Jugendpsychiater, Psychotherapeut, also jemand, der sich sehr gut mit den Diagnosemanualen auskennt und auch viel Erfahrung mit den Störungsbildern hat, sowohl mit den Eltern spricht, das Kind beobachtet, bestenfalls auch mit den Lehrern spricht oder mit den Erziehern, also Informationen von vielen verschiedenen Leuten einholt, zusätzlich zu möglichen Testungen. Also man kann zum Beispiel am Computer Geschwindigkeit testen und Konzentration testen. Man kann auch gucken, wie gut die Aufmerksamkeit bei dem Kind aufrechterhalten wird. Aber diese Einzelbefunde nützen einem nichts. Man kann nicht rein testpsychologisch ein ADHS feststellen, sondern wichtig ist, diese verschiedenen Informationsquellen zusammenzutragen, mit der eigenen Beobachtung zu verbinden und dann zu einem klinischen Urteil zu kommen. Das ist sehr zeitaufwendig und das ist nicht immer möglich im heutigen Alltag, weswegen vielleicht manchmal die Diagnose zu schnell vergeben wird. Also man sagt, so 20% falsch positive Diagnosen sind möglich. Was ist es denn, wenn es kein ADHS ist? Also oft sind es ja Kinder, die trotzdem Auffälligkeiten aufweisen. Und da ist es wichtig, genau hinzugucken. Zum einen ist es vielleicht einfach altersentsprechendes Verhalten. Jedes Kind ist anders, es gibt einfach lebhaftere Kinder, vielleicht auch Kinder, die von der Entwicklung her noch nicht ganz so weit sind und deswegen in der Schule stärker auffallen. Es wird ja auch immer jünger eingeschult. Also wichtig ist, den Vergleich zu setzen, ist das ein altersgemäßes Verhalten und möglicherweise gar nichts, was pathologisch ist, sondern ein Temperament. Es kann kann aber natürlich auch sein, dass es irgendwelche Auslöser dafür gibt, dass Aufmerksamkeitsstörungen auftreten. Die sind dann aber nicht fortdauernd. Die sind nicht zeitlich stabil, wie ich es Ihnen eingangs erläutert habe, sondern die treten so auf und gehen auch wieder weg. Dann kann es sein, das haben wir häufiger, dass Kinder überfordert sind. Vielleicht von der Klassenstruktur, die sind zu früh eingeschult worden, sind von der sozialen oder emotionalen Entwicklung noch gar nicht so weit. Die können sich einfach nicht so gut konzentrieren oder sind leicht ablenkbar. Und das hat gar nichts mit einem ADHS zu tun, sondern einfach mit der Entwicklung, mit dem Entwicklungsstand. Ne? Das muss man gut unterscheiden auch von Teilleistungsstörungen. Das ist zum Beispiel so etwas wie eine Legasthenie, also eine Lese-Rechtschreibstörung oder eine Dyskalkulie so genannt, eine Rechenstörung. Diese Kinder, die haben nur in bestimmten Bereichen Probleme und das fällt manchmal erst gar nicht auf und die werden dann sehr unruhig, weil sie eben überfordert sind und fallen durch andere Dinge auf und da muss man einfach gut hinschauen, um das unterscheiden zu können. Häufig steht diese Impulsivität im Vordergrund, habe ich Ihnen eben erklärt. Und die kann auch bei Störungen des Sozialverhaltens auftreten. Das sind Kinder, die neigen dazu, ja, auch durchaus Gewalt und Macht auch zu üben, leicht zu schlagen, zu lügen, zu mogeln, einfach Regeln und Normen nicht einzuhalten. Und das ist einfach etwas anderes als ein ADHS. Die haben kein Aufmerksamkeitsproblem. Und das kann man relativ gut feststellen. Auch Aufmerksamkeitsstörungen können bestehen, wenn Depressionen vorhanden sind oder auch Angststörungen. Ne? Die beeinträchtigen, wie man Informationen verarbeitet, die machen das Denken schwer und deswegen sind auch Kinder, die solche psychischen Probleme haben, leichter ablenkbar oder zeigen eine sehr schlechte Konzentration. Man muss es einfach wirklich gut abgrenzen und genau hingucken. Und als letztes möchte ich noch erwähnen, die Hochbegabung. Das kommt sehr selten vor, dass ein Kind hochbegabt ist und deswegen im Unterricht unterfordert ist und dann sich langweilt und kippelt oder eben andere Sachen macht und dadurch auffällt. Auch da muss man gut hinkommen, gucken, das kann man mit einem Intelligenztest relativ gut feststellen und kann dann entsprechende Maßnahmen einleiten. So, jetzt haben Sie so eine Idee, was ADHS ist, wie häufig es vorkommen kann. Was passiert denn, wenn man die Diagnose hat? Zum einen, ich habe Ihnen hier mal die Entwicklungsstufen und die unterschiedlichen Symptome mitgebracht, immer orientiert natürlich an der Diagnosestellung. Sie haben hier im Vorschulalter ein bisschen anderes Symptommuster. Die Kinder sind vor allem unruhig, motorisch, die können spielen meistens eher ja ein bisschen oberflächlich, sind nicht so vertieft, die haben auch keine Ausdauer beim Spielen und wechseln recht schnell, wobei man sagen muss, es gibt auch durchaus, wenn ihnen was richtig viel Spaß macht und sie was richtig interessiert, können sie die Aufmerksamkeit bei diesen Dingen halten. Das gilt aber für viele andere Dinge eben nicht. Man findet häufig auch Entwicklungsdefizite, dass die später anfangen zu sprechen. Und hier ist sehr vorherrschend dieses oppositionelle Verhalten, das trotzige Kind, das eben das nicht möchte und aufstampft und auch dann zu einem Wutanfall neigt. Das sind Dinge, die hier sehr auffallen. Und die machen es eben auch schwer, mit den Kindern umzugehen. Es braucht viel Geduld und häufig entwickeln sich dann so Teufelskreise, die dann letztendlich auch zur Aufrechterhaltung oder Verstärkung manchmal der Symptomatik führen. Im Grundschulalter sind die Symptome so, wie ich sie Ihnen eben beschrieben habe, sehr typisch. Im Jugendalter verändern sie sich. Ja, dort haben wir die Unruhe nicht mehr so stark ausgeprägt, aber massive Konzentrationsprobleme. Außerdem, oder das wirkt sich auch aus auf den Alltag, die Jungen und Mädchen haben häufig Schwierigkeiten, eben regelrecht die Hausaufgaben zu machen, das Zimmer aufzuräumen, Aufgaben im Haushalt mit zu übernehmen. Da gibt es eben häufig Konflikte dann. Das ist auch schwierig, weil in der Pubertät, das ist eine heiße Phase für Emotionen, da schießt oft einfach, schießt die Emotion oft über und die Kinder sind, können es schwer kontrollieren, die Emotionen schwer kontrollieren und es gibt häufig Konflikte im Haus. Genau, und dann wächst sich das ins Erwachsenenalter aus. Die Symptome flachen manchmal ein bisschen ab. Aber wenn man sich Studien anguckt, 30-70% der Betroffenen, das ist eine sehr große Spanne. Wir wissen es also noch nicht so genau, aber bei vielen bleibt es bestehen. Also es ist eigentlich eine Diagnose über die Lebenszeit. Woher kommt es? Ich habe gesagt, ADHS ist eine neurobiologische Störung. Das liegt daran, weil im Kern Dysfunktionen von Neurotransmittern und zerebralen Funktionen stehen. Wir wissen, dass ADHS genetisch bedingt ist. Also häufig haben Kinder, die mit zur Diagnosestellung kommen oder mit der Diagnose kommen und behandelt werden möchten, ein Elternteil oder im entfernteren Verwandtenkreis, jemanden, der eben diese Erkrankung auch hat. Das heißt, wir wissen, Gene sind daran beteiligt und wenn es eine Vorbelastung gibt, ist das Risiko einfach erhöht. Diese Dysfunktionen, die beziehen sich vor allem auf das Dopamin. Die ADHS-Kinder haben da Mangelzustand einfach gesagt und zum Beispiel mit den Medikamenten wird dieser Mangelzustand behoben. Aber diese Dysfunktion, die wirkt sich auf viele verschiedene Hirnbereiche aus, die wir brauchen, um den Alltag zum Beispiel zu steuern und zu regulieren, um unsere Gefühle zu regulieren, um Entscheidungen zu treffen. Das funktioniert nicht so gut, weil eben diese Bereiche verändert sind bei ADHS. Ich habe das hier nochmal abgetragen. Das wirkt sich also aus auf die Störung der Selbstregulation, zum Beispiel Reaktionen zu hemmen, erstmal über Konsequenzen nachzudenken, Prozesse des Arbeitsgedächtnisses sind betroffen oder auch die Informationsverarbeitung. Und dazu gehört zum Beispiel die Zeitwahrnehmung. Das wollte ich Ihnen gerne verdeutlichen mit diesem kleinen Comic. Also ich sag mal, das ist der Joe und der sitzt in der Schule und denkt sich, Mensch, wie spät ist es denn? Der guckt und denkt sich, naja, es ist bestimmt schon eine Stunde rum, seit ich auf die Uhr geguckt habe. Dann guckt er auf die Uhr und er denkt sich, oh Gott, erst 20 Sekunden. Das kann doch gar nicht sein. Das wird ein ganz langer Tag. Und wenn Sie sich überlegen, dass Kinder mit ADHS die Zeit wirklich ganz anders wahrnehmen, dann ist es vielleicht auch ein Stück weit verständlicher, warum die so schlecht warten können. Ne? Weil denen einfach Zeitspannen, die für uns gut einschätzbar sind, unheimlich lang vorkommen. Und das Letzte ist, oder diese ganzen Dinge wirken sich natürlich auch auf die sozialen Interaktionen aus, mit den Freunden, mit den Eltern, in der Schule, mit den Lehrern. Und was passiert ist, dass es zu einer Zunahme an negativen Interaktionen kommt. Ne? Ich habe Ihnen mal so einen Teufelskreis mitgebracht, wie wir den auch zum Beispiel in der Psychoedukation mit den Eltern besprechen. Und da finden sich viele Eltern wieder, wenn es zum Beispiel darum geht, räum doch mal dein Zimmer auf. Und dann sagt das Kind, nö, habe ich jetzt keine Lust zu. Dann sagt man nochmal, aber wir möchten gern, dass du das Zimmer aufräumst. Das macht's aber nicht. Und dann kann man quasi aussteigen und sagen, gut, dann lass es halt. Oder man sagt, wenn du das Zimmer nicht aufräumst, kannst du nachher nicht mit deinem Freund spielen. Dann geht das nicht. Ne? Und dann kann es sein, dass das Kind es macht. Es kann aber auch sein, dass das Kind es nicht macht. Und dann ist man irgendwann hilflos. Ne? Dann werden die Drohungen größer. Dann gibt's heute kein Spielen und auch kein Fernsehen und dass der Nachtisch ist gestrichen. Und irgendwann ist die Bedrohung so groß, dann macht es das Kind. Oder wenn es überhaupt nicht funktioniert, geben die Eltern nach, räumen das Zimmer selbst auf oder ja, wenden sich etwas anderem zu. Und das Kind hat gelernt, es kommt mit der Trotzhaltung durch. Und die Eltern haben gelernt, sie müssen eigentlich immer stärkere Strafen androhen, die überhaupt nicht mehr verhältnismäßig sind, um kleinste Dinge zu erreichen. Und das erschwert den Alltag unheimlich. Es belastet alle Beteiligten. Und das führt eben auch dazu, dass ADHS nicht nur mit dem ADHS belastend agiert, sondern es kommen eben auch andere psychische Probleme hinzu. Wenn man immer nur das Gefühl hat, man macht es falsch oder hat Stress und Ärger und eckt an, dann hat man oft ein niedriges Selbstwertgefühl und das kann zu Depressionen führen oder auch möglicherweise Ängsten. Das heißt hier, fast 40% der Kinder, die ein ADHS haben, haben eben auch eine Angststörung oder eine Depression. oder es etabliert sich so ein Reaktanzverhalten, nennen wir das in der Psychologie. Das heißt so ein Trotz, ne, der einfach übermäßig ist und nicht mehr reguliert werden kann. Und das sind 40% der Kinder mit ADHS, die zusätzlich nochmal so eine Störung mit oppositionellem Trotz haben. Tickstörungen treten gehäuft auf und nur 30%, also ein Drittel der Kinder mit ADHS, haben keine anderen Probleme. So, jetzt die spannende Frage, wie behandelt man es? Es gibt unterschiedliche Therapieansätze und Module. Zum einen ganz klar, die Medikation wird ab einem mittleren Schweregrad empfohlen nach den Richtlinien. Es gibt Verhaltenstherapie für die Kinder, es gibt Training für die Eltern, es gibt so eine angeleitete Selbsthilfe, man kann sich Bücher kaufen, da sind dann Programme drin, wie man Schritt für Schritt zum Beispiel aus diesem Teufelskreis herauskommt. Psychoedukation, meistens in Kombination mit Medikation, wird angeboten und in den letzten Jahren hat das mehr Relevanz erlangt, das Neurofeedback. Ich gehe aus Zeitgründen jetzt nicht auf alle Sachen ein, aber ich möchte gerne über Elterntrainings sprechen. Warum ist das wichtig, wenn ja eigentlich das Kind in Anführungsstrichelchen das Problem hat? Ne? Also zum einen ist wichtig, dass die Eltern verstehen, dass es einen Teufelskreis aus negativen Interaktionen gibt, die häufig dazu führen, dass ungünstige Verhaltensweisen verstärkt werden. Und da können Eltern dem Kind helfen, indem sie ihre eigenen Verhaltensmuster überdenken und mit dem Kind neue Interaktionen einüben. Ne? Was auch ganz wichtig ist, ist auch wieder ein Blick auf die positiven Seiten des Kindes zu haben. So wie Sie eben gesagt haben, ADHS-Kinder sind auch ganz tolle Kinder. Die sind lebhaft und haben ganz viele Ideen. Die sind kreativ, sind fantasiereich, die sind quick lebendig, haben viel Energie und mit denen kann man auch tolle Sachen machen. Aber oft geht das im Alltag unter. Und man sieht nur, in der Schule gab es heute wieder Ärger, du hast dich schon wieder mit deiner Schwester gestritten, der Tisch ist nicht abgeräumt, das Zimmer sieht furchtbar aus. Es gibt eine lange Liste an Dingen, die nicht gut funktionieren. Und da ist es wichtig, einfach auch wieder hinzugucken, was funktioniert denn gut? Wo hat das Kind denn Stärken? Was mag ich an meinem Kind überhaupt? Weil oft sind die Familien so belastet, dass dafür kein Raum mehr ist. Und das tut gut, da hinzugucken, das tut dem Kind gut, es tut den Eltern auch gut, einfach nochmal einen anderen Weg zueinander zu finden, auch Zeiten zu etablieren, wo man einfach schöne Dinge gemeinsam macht. Das hilft einfach ein Stück weit, die Spannung rauszunehmen. Auch wichtig sind klare Regeln und Grenzen. Also zum Beispiel, wenn man eine Konsequenz androht, muss die auch stattfinden. Sonst lernt das Kind, naja, Mama kann mir ja viel erzählen, wenn ich hinterher dann doch mit meinem Kumpel Fußball spielen darf, obwohl ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe, dann ist es ziemlicher Mist, weil dann weiß ich ja, ich brauche es eigentlich nicht machen. Das heißt, wir versuchen mit Eltern zu erarbeiten, was sind denn angemessene Konsequenzen für ein nicht so positives Verhalten oder für ein Fehlverhalten? Wie kann man positives Verhalten verstärken, um negatives Verhalten einfach auch weniger wichtig erscheinen zu lassen? Und wie kann man Konsequenzen durchsetzen? Ne? Welche Konsequenzen sind überhaupt machbar? Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und als letztes, Eltern von Kindern, die einen ADHS haben, sind oft sehr belastet. Das ist oft sehr anstrengend in der Auseinandersetzung mit dem Kind. Und da ist es auch wichtig, dass die Eltern auf sich gucken, auf ihre Energien, auf ihre Ressourcen, auch als Paar wieder zueinander finden, sich nicht über das Kind streiten, wer welche Konsequenz jetzt nicht umgesetzt hat, sondern eben auch zu gucken, wie sie miteinander umgehen und sich gemeinsam etwas Gutes tun können. Ich habe das so betont, weil, wenn man mal in die Literatur schaut, es schon so ist, es gibt keinen direkten Effekt auf die ADHS-Symptome, wenn man Elterntrainings macht. Ne? Also das heißt, die Aufmerksamkeitsproblematik beim Kind oder aber auch die motorische Unruhe, die wird dadurch nicht besser. Aber es werden wichtige Dinge besser, die für den langfristigen Verlauf sehr wichtig sind, nämlich der Erziehungsstil, das Selbstbild der Eltern und Aggression und Regelverstöße des Kindes werden deutlich reduziert. Und das vermindert einfach auch die Beeinträchtigung und die Belastung der Familie. Und das ist für den langfristigen Verlauf einfach wichtig. So, Medikation. Das ist ja das, was auch in aller Munde ist, Ritalin oder besser gesagt Methylphenidat. Es gibt noch andere Medikamente, aber das ist eigentlich das, was am besten erforscht ist, wirkt eben auf diesen Dopaminhaushalt und man weiß, bei 70-80% der normal entwickelten Kinder wirkt es und es macht nicht abhängig. Aber natürlich wissen wir nicht, wie die Langzeitfolgen sind. Es kommt nicht jedes Kind gut mit der Medikation klar. Man muss einfach wirklich sehr individuell gucken, bei welchem Kind ist es notwendig, wie stark sind die Symptome ausgeprägt, ist der Kosten-Nutzen einfach besser, wenn die Medikamente eingenommen werden gegenüber ohne Medikation. Und natürlich gibt es Nebenwirkungen, die will ich Ihnen gar nicht vorenthalten. Es können Schlafstörungen entstehen. Wichtig ist auch, dass die Kinder häufig nach der Einnahme des Medikaments keinen Appetit haben. Sie können Bauch- und Kopfschmerzen haben. Der Blutdruck ist beeinträchtigt. Manchmal entsteht auch so eine innere Unruhe, die Kinder beschreiben die dann, oder Tics. Es kann auch zu Stimmungsschwankungen kommen, dass die Kinder eher so traurig oder sehr gereizt sind, leicht überempfindlich, das macht es dann auch nicht besser. Oder auch im schlimmsten Fall kann es zu einer Wachstumsbeeinträchtigung kommen. Und das ist wichtig, dass Sie da gut im Kontakt mit dem Arzt sind, dass das regelmäßig auch kontrolliert wird, ob das Kind unter der erwarteten Wachstumskurve zurückbleibt. Dann müsste man das Medikament ändern und anpassen. Also es gibt immer auch Alternativen zum Methylphenidat. Wichtig wäre mir nochmal über so alternative Behandlungsmethoden zu reden. Da habe ich das Neurofeedback für Sie mitgebracht. In den letzten Jahren sind da viele Forschungsarbeiten entstanden, die geprüft haben, ob es hilfreich ist, mit ADHS-Kindern Neurofeedback zu machen. So, was ist das eigentlich? Neuro sind ja Nerven und Feedback ist Rückmeldung. Das heißt, das Kind bekommt eine Rückmeldung zu seiner Hirnaktivität. Wir wissen aus Studien, dass bei ADHS-Kindern das Hirn anders aktiviert ist, im besonderen Bereich, wenn Reize kommen, also in der Reizinformationsverarbeitung gibt es Veränderungen und die zeigen sich eben in der Hirnaktivität. Das kann man mit dem EEG messen. Und was man beim Neurofeedback macht, ist den Kindern auf einem Bildschirm die Hirnaktivität abzubilden in Form eines Gegenstandes. Der schwebt dann in der Mitte. Und wenn Sie die Hirnaktivität verstärken in einem bestimmten Bereich, dann geht das Symbol von mir aus dem Flugzeug oder ein Vogel oder eine Feder nach oben oder Sie sollen es nach unten bringen. Und man trainiert hier mit dem Kind quasi bestimmte Hirnareale anders zu aktivieren. Das klingt erstmal ein bisschen komisch. Es scheint aber tatsächlich so zu sein, dass damit die Aufmerksamkeitsproblematik und auch tatsächlich Impulsivität reduziert werden können und es auch auf andere Bereiche generalisiert. Also wenn man, das habe ich Ihnen als Beispiel mitgebracht, das hat mal ein Kind, wir machen Neurofeedback in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, haben gemalt. Wir erklären den Kindern natürlich, wie das funktioniert und das hat verstanden, mein Hirn hat langsame Hirnströmungen und deswegen mache ich Neurofeedback, damit ich das in bestimmten Bereichen schneller bekomme. Genau. Wie wirkt's jetzt? Vor allem die Eltern beschreiben deutliche Effekte in den Bereichen Aufmerksamkeit und Hyperaktivität und auch Impulsivität. Wenn man jetzt quasi andere Bezugspersonen befragt, Lehrer oder auch Ärzte, dann sind die Effekte geringer. Es scheint aber so zu sein, dass das auch ein Stück weit von der Qualität des Neurofeedbacks abhängt. Wichtig sind hier, dass es beispielsweise standardisierte Protokolle sind, und nicht irgendein Feedback, dass es mindestens 25 Sitzungen sind, dass man 2-3 Mal die Woche mit dem Kind Neurofeedback macht, damit es eben das auch lernt, dass man nach 10 Sitzungen schaut, ob tatsächlich Veränderungen stattgefunden haben, weil nicht jedes Kind spricht auf Neurofeedback an und wir wissen noch nicht, bei wem es besonders gut wirkt oder wo es hilfreich ist, das zusätzlich zur Verhaltenstherapie oder zum Elterntraining noch einzusetzen. Jetzt komme ich schon zum Schluss. Wir wissen viel noch nicht, haben Sie vielleicht gemerkt. Also es Es gibt, wir wissen, es gibt bestimmte Therapiemodule, die sind hilfreich, aber auch eben nicht bei allen Kindern, weil ADHS einfach ganz komplex und eine bunte Mischung ist. Jedes Kind ist anders, hat unterschiedliche Ausprägungen in diesen drei Bereichen, die ich Ihnen geschildert habe. Und wir müssen besser verstehen, welche Behandlung bei welchem Kind besser wirkt. Und dafür gibt es diese ESCA-Studie, die guckt sich genau an für den Vorschulbereich, für den Grundschulbereich und für den Jugendbereich und auch für das Erwachsenenalter, welche Therapien wirksam sind. Und es ist ein großer Forschungsverbund mit 12 Kliniken. Auch in Hamm läuft diese Studie. Und das, finde ich, ist etwas sehr Gutes, weil heute ist ja auch Thema von der Grundlagenforschung zur Therapie. Das ist etwas, wo tatsächlich Forschungsbefunde in die Therapie mit einfließen und geprüft wird, ist das tatsächlich was, was den Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen in der normalen alltäglichen Praxis helfen kann. Es ist eine ambulante Therapiestudie. Ich habe Ihnen ein Beispiel dazu mitgebracht, wie das aussieht, wenn wir in Hamm im Rahmen der ESCA-Studie mit Jugendlichen arbeiten. Da ist hier der Altersbereich 12 bis 15. Zum Beispiel gibt es Psychoedukation, es wird so ein Störungsmodell erarbeitet, in welchen Bereichen sind bei mir die größten Probleme vorhanden. Dann kann man über Emotionsregulation sprechen, also welche Emotionen empfinde ich denn da gerade, wie kann ich vielleicht damit umgehen, dass meine Wut nach unten regulieren, dass ich wieder sachlich das Problem lösen kann. Es geht um Ordnung, Umgang mit Stress, Konzentrationsfähigkeit, auch positives Denken, ne, über sich selbst und andere. Medikation ist möglicherweise ein Thema, wenn es eben ein mittelschwer bis schwer ausgeprägtes ADHS ist und das als Unterstützung gedacht wird, um den Alltag und die Schule zu erleichtern. Sucht ist ein Thema, weil einfach auch diese Jugendlichen mit ADHS ein erhöhtes Risiko haben, Drogen zu konsumieren, und da muss einfach drüber aufgeklärt werden. Zusätzlich gibt es auch hier Elterncoaching oder Elterntraining. Die Familie, die Interaktion und die Kommunikation wird angeschaut. Ja, und jetzt komme ich auch schon zum Schluss. ADHS ist eine sehr komplexe neurobiologische Erkrankung. Ich hoffe, ich habe Ihnen das näher bringen können. Es ist wichtig, dass man sich die Ausprägung anguckt und je stärker ausgeprägt die Symptome und je mehr Bereiche auch betroffen sind, desto schwerer sind eben auch die Alltagsbeeinträchtigungen. Ich finde einen ganz wichtigen Punkt, dass Diagnosen sauber gestellt werden sollten, weil nur dann können wir die Kinder gut fördern, wir können eine gesunde Entwicklung ermöglichen. Wenn Kinder fälschlicherweise ein ADHS diagnostiziert bekommen, wird möglicherweise falsch behandelt und noch viel schwerwiegender, das, was eigentlich problematisch ist, wird eben gar nicht angegangen. Und deswegen ist es wichtig, dass man wirklich eine gute Diagnosestellung betreibt und die Diagnose nach den Kriterien vergibt. Nur dann kann man eben auch in die richtigen Therapien kommen. Da wissen wir noch nicht so viel von dem, was für wen wirklich gut wirkt. Da sind wir noch am Schauen und hoffe, dass aus der ESCA-Studie gute Ergebnisse hervorgehen, die ich vielleicht dann auch nochmal bei Gelegenheit präsentieren kann. Zum Weiterlesen habe ich Ihnen verschiedene Links mitgebracht und damit bin ich am Ende. Herzlichen Dank.